ist süßer als Honig und Honigseim. Und wir dürfen heute Morgen naschen. Naschen von diesem Honig, Herr. Lass uns wirklich aufmerksam sein. Lass uns weit auftun, unsere Ohren, unsere Herzen. Lass uns hören, was du uns sagen möchtest. Auch gerade heute, gerade in diese Zeit hinein. Du bist der Allmächtige. Du bist der Gegenwärtige. Du bist der Heilige. Auf dich dürfen wir vertrauen. Amen. Unsere liebe Helene hat uns vorgespielt, trachte zuerst nach dem Reiche des Herrn und nach seiner Gerechtigkeit. Aber welcher Herr denn? Kennt ihr diesen Herrn? Kennt ihr Gott? Kennt ihr ihn wirklich so, wie er ist? Ich bin ja mit einer Predigtreihe beschäftigt, Gott persönlich kennenlernen. Und wir haben schon 5 Teile davon gehört. Die kamen alle aus dem Alten Testament. Mir sagte ein Doktor, ein belesener Mensch, der mal zuständig war in Schleswig-Holstein, alle für städtische Bibliotheken: Wissen Sie eigentlich, warum es das Neue Testament gibt? Und ich antwortete ihm und sagte: Sie werden es mir gleich sagen. Und dann sagt er zu mir: Doch tatsächlich, weil das Alte Testament unbrauchbar war. Was muss man alles lesen, um an so einen Unsinn zu kommen? Wir haben so viel gehört. Gott persönlich kennenlernen. 5 Predigten aus dem Alten Testament. Und jetzt geht's ins Neue Testament und das Thema heute heißt: Gott wird persönlich. Ihr Lieben, stellt euch vor, da stehen einige Indianer am Ufer des Pazifischen Ozeans. Das ist der Ozean, der Amerika trennt von China und von Russland. Und die Indianer stehen da am Ufer, gucken so über das Wasser, über das große Wasser in Richtung China und fangen an, miteinander zu diskutieren. Was ist wohl auf der anderen Seite von diesem großen Teich? Ist auf dieser anderen Seite von diesem großen Teich auch Land? Und wenn da Land ist auf der anderen Seite von diesem großen Teich Richtung China, wer wohnt denn da? Wer lebt denn da? Und wenn da jemand lebt, wie sehen denn diese Leute aus? Genauso Leute wie wir, so eine Art Rothäute mit Federschmuck und Tomahawk in der Hand. Leute, die mit Pfeil und Bogen arbeiten, die es gewohnt sind zu reiten. Wer wohnt da auf der anderen Seite vom großen Teich? Und die Indianer diskutieren hin und her und jeder hat so seine Theorie, wie die Leute aussehen, die da auf der anderen Seite wohnen. Und jetzt ist die Frage: Wie könnten denn die Indianer dahinter kommen, wie die Leute sind und leben und aussehen auf der anderen Seite von diesem großen Teich? Was müsste denn passieren? Ja, was müsste passieren? Sie müssten sich aufmachen und hinübersegeln und nachgucken. Genau das ist die eine Möglichkeit. Die Indianer müssten sich ihr Kanu schnappen und versuchen, über den großen Teich rüber zu segeln, wenn sie es denn schaffen, und nachgucken, wer da wohnt und wie die Leute so heißen, wie sie aussehen, was sie so denken und was sie predigt. Das ist die eine Möglichkeit. Sie müssen selber rübersegeln. Und was ist die andere Möglichkeit? Die andere Möglichkeit ist ja, da müsste einer von denen rüberkommen. Von da drüben. Sie müssten sozusagen Besuch kriegen, dass ein Schiff kommt von der anderen Seite und dann sagen sie: Guten Tag, hier sind wir. Wir kommen von jenseits des großen Teiches und wir stellen uns jetzt mal bei euch vor. Das heißt, sie kommen also nur weiter bei der Frage: Wer wohnt denn da drüben? Wie sehen sie aus? Was denken sie? Was fühlen sie? Wenn man sich persönlich kennenlernt. Das heißt, nicht nur auf Vermutungen angewiesen ist, wie der andere, wie sieht er aus, was denkt er, sondern wenn man jemanden wirklich persönlich kennenlernt, sozusagen live und in Farbe, miteinander reden kann, miteinander aufeinander hören kann, sich die Hand geben kann, sich sozusagen begreifen kann, erfassen kann. Eben nicht nur vom Hören sagen und nicht nur das, was man selber so denkt oder sich einbildet oder meint, was wichtig sein kann, sondern man muss sich von Angesicht zu Angesicht sehen und dann zu entdecken, ach so ist der, ach das denkt der. Und darum geht es zurzeit bei der Predigtreihe, die wir hier immer im Gottesdienst hören, Gott persönlich kennenlernen. Heute Morgen unter der Überschrift, Gott wird persönlich. Und dieses Söhnlich, da bin ich ja schon mal drauf angesprochen worden, das ist absichtlich falsch geschrieben. Weil es tatsächlich doch für unsere Bedürfnisse wieder richtig geschrieben ist. Dass Gott sozusagen auf unsere Ebene kommt, dass Gott sozusagen herüberkommt auf unsere Seite, bei den Menschen wohnt, bei den Menschen einzieht, damit wir Gott wirklich kennenlernen können. So wie er ist. Damit die Menschen von Angesicht zu Angesicht ihn sehen und begreifen und kennenlernen. Dazu heute Morgen ein Bibeltext, ein Gottes Wort aus dem Johannesevangelium, das zugegebenermaßen etwas schwierig ist, aber ich werde es dann gleich erklären. Aber es heißt in Johannes 1, Vers 14 bis 18, wer regelmäßig in die Bibelstunde kommt, hat das schon mal miterlebt. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief, dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus der Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs zum Thema Gnade machen. Immer wieder wird in der Bibel von Gnade gesprochen. Ein abstraktes, ein altmodisches Wort, doch es scheint für den christlichen Glauben essentiell zu sein. In der Apostelgeschichte 20, Kapitel 20, Vers 24, wird die Botschaft von Jesus sogar als das Evangelium von Gottes Gnade bezeichnet. Was aber ist Gnade? Im Lexikon wird Gnade folgendermaßen beschrieben: Gnade ist unverdiente Gunst, Zuneigung, Hilfe, Liebesbeweis, Güte, Nachsicht, Schonung, Wohltat ohne Erwartung einer Gegenleistung, Barmherzigkeit und Wohlwollen. Das ist ja ein Reichtum in sich, in einem Wort zusammengefasst, über den man wirklich mal nachdenken kann. Im Mittelhochdeutsch bedeutet Gnade auch sich zum Ausruhen niederlassen, Glück und Erbarmen. Das Gegenteil von Gnade ist Ungnade, Willkür, Gnadenlosigkeit, Unbarmherzigkeit. Und das ist, wo wir manchmal denken in der heutigen Zeit, es nimmt Überhand. Aber Gottes Gnade ist ja viel mehr als ein herablassendes Gönnertum. Wenn die Bibel von Gnade spricht, schwingt immer Gottes tiefe Zuneigung und Wohlwollen mit. Zum Beispiel wird Jesus als Kind in der Bibel so beschrieben, dass es da heißt, er nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade vor Gott und den Menschen. In anderen Übersetzungen heißt es da, Gott und die Menschen liebten ihn. In Lukas Kapitel 2, Vers 52 zum Beispiel. Gottes Gnade normalen Menschen gegenüber ist eng verknüpft mit dem Versprechen, dass Gott einen nicht fallen lässt. Und das ist großartig. In den heutigen Tagen, in der heutigen Situation müssen wir das ganz besonders hören und aufnehmen. Gottes Gnade den ganz normalen Menschen gegenüber ist eng verknüpft mit dem Versprechen, dass Gott uns nicht fallen lässt. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser in Jesaja Kapitel 54, Vers 8. Also doch noch mal ein kleines Stück alter Bund. Oder Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken, verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Kennt ihr diesen Jesus? Habt ihr euch das jemals bewusst gemacht, was der uns hier für Zusagen macht? Das Evangelium von Gottes Liebe und Gnade. Wir können das hier kaum fassen. Die Botschaft von Jesus war eindeutig. Und die lautet, Gott liebt Menschen, ohne dass sie es sich verdienen können. Nicht, wenn der Mensch gut, brav und tugendhaft ist, liebt Gott. Gott liebt bedingungslos und er liebt, weil er es so will. Ganz bewusst, er will es. Er schaut wohlwollend auf die Menschen, er erwartet keine Gegenleistung. Vor ihm muss man nichts leisten, vor ihm muss man niemand sein. Man kann sich einfach niederlassen, um auszuruhen. Das ist Gnade. Das Leben und Sterben von Jesus sollte der endgültige Beweis dieser Liebe und Gnade Gottes zu den Menschen sein. Und nun dürfen wir in dieser Gnade leben. Und die Gnade Gottes gilt tatsächlich für dich, ganz persönlich und auch für mich. Habe ich das verstanden? Oder lebe ich immer noch nach dem Prinzip, Gott und die Menschen durch Leistung und Frömmigkeit irgendwie beeindrucken zu wollen? Das ist sinnlos. Das wird nichts. Dafür werden wir weder durch Gott noch durch irgendwelche anderen Menschen belohnt. Eigentlich weise ich ja damit Gottes großes Geschenk zurück, wenn ich so denke. Und ich behaupte, ich könne es auch allein. Nehme ich Gnade nur für den Notfall in Anspruch? Mir hat ein netter Bruder, wie er sagte, im Herrn gesagt, ich kann aus eigener Kraft vollkommen werden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber du hast dich doch gerade in diesem Augenblick als unvollkommen erwiesen. Du hast die Unwahrheit gesagt. Darf man das doch überhaupt heute einem Menschen sagen? Habe ich verstanden, dass Gnade annehmen und nicht Schwäche bedeutet und dass ich mich einfach vor Gott niederlassen und ausruhen kann? Ich habe während meines Studiums öfter, habe ich ja schon mal erzählt, sag's hier nochmal, bei einer Familie den Babysitter gespielt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich als Babysitter. Und die hatten da zwei Jungs, die waren damals so 5, 6 Jahre alt. Und ich kann mich erinnern, eines Nachmittags war ich dort zu Besuch und wir haben mit Spielzeugautos gespielt. Kennt ihr wahrscheinlich auch noch von früher. Sie hatten einen schönen Teppich mit tollem Muster und da sind wir dann so mit ihren Autos entlang gefahren, wie es dann auch auf dem Teppich aufgezeichnet war. Und ich bin dann so mit einem Auto da entlang gefahren und nach einiger Zeit guckt mich da einige Bengel an und dann sagen beide Jungs zu mir, du kannst ruhig rum machen. Du kannst ruhig rum machen. Und der merkte nämlich, unser Babysitter, der sitzt da auf dem Teppich und fährt da auf der Autobahn rum, aber das ist gar nicht bei der Sache. Ich war ganz in Gedanken verloren, irgendwo bei meinem Studium oder was weiß ich. Auf jeden Fall war ich nicht da. Und der sagt zu mir, du kannst ruhig rum machen. Also spiel richtig mit. Nimm dein Auto und mach volle Lotte hier und mach brumm wie wir. Gott macht volle Lotte mit uns. Der macht ernst. Der kommt nicht einfach so auf diese Erde zum Schein und ist ganz gedankenverloren woanders oder tut nur so, als ob. Sondern Gott wird wirklich Mensch. Wird wirklich einer wie wir. Wird wirklich einer wie du und wie ich. Bei Johannes steht, er wird Fleisch. Fleisch bedeutet, Jesus, der Sohn Gottes, wird wirklicher Mensch. wird einer wie du und ich. Und damit er wirklich auf unserer Ebene ernsthaft uns begegnet, nicht nur so als ob, sondern wirklich, er wird ganz Mensch. Er kommt uns ganz nahe. Was heißt das denn? Gott in Jesus, dass Gott in Jesus ganz Mensch wird. Das heißt mindestens drei Dinge. Zum einen heißt das, dass Jesus wirklich ein ganz irdischer Mensch ist. Das heißt, Jesus hat Hunger, Jesus hat Durst, Jesus muss schlafen, Jesus freut sich unheimlich, er kann aber auch ganz echt weinen, weil er traurig ist, er wird wütend, er hat Freunde, er wird ganz normal Mensch, ganz irdisch, ganz normal du und ich. Sagte mal jemand zu einem Glaubensbruder, weißt du eigentlich, dass Jesus auch schwarze Fingernägel hatte? Und da sagte der Bruder, bring mich nicht durcheinander. Ja, er war Handwerker. Ne? Der hat sich auch die Finger schmutzig gemacht. Als zweites heißt das, dass Jesus jemand wird, der auch sterblich ist. Der sich mit der Frage auseinandersetzen muss, wie ist das, wenn ich sterben muss mit dem Tod? Der selber in die letzte Stunde erlebt, der selber sterben muss und auf einmal merkt, da bin ich ganz nackt und ganz allein. Er muss sich mit dem Tod auseinandersetzen und stirbt, genau wie wir auch. Und das ist wohl etwas ganz Besonderes. Jesus wird drittens auch jemand, der Schuld auf sich nimmt, der quasi unsere Sünden getragen hat, der unter dem Misstrauen gegen Gott leidet. Jesus sagt am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? An dieser Stelle erträgt Jesus unsere Schuld und merkt auf einmal, wie das ist, wenn man von Gott getrennt ist. Und wenn diese Beziehungsstörung eintritt, Jesus stirbt am Kreuz und trägt die Schuld der ganzen Welt, deine und meine Schuld. Er wird ganz Mensch, ganz irdisch. Also Hunger, Durst, Freude, Leid, Trauer, Wut. Er wird sterblich und trägt die Schuld. Warum ist das wichtig? Es ist deshalb wichtig, damit wir wissen und die Garantie haben, dass Jesus uns versteht, dass er unser Menschsein versteht, durch und durch, dass Jesus weiß, was uns beschäftigt, wenn wir als Menschen leben und wenn wir Not leiden oder wenn wir traurig sind oder wütend, dass Jesus weiß, wie schwer es ist, mit dem Tod klarzukommen und dass Jesus auch weiß und am eigenen Leib erlitten hat, wie das ist, von Gott getrennt zu sein. Und er hatte Angst. Er hat gesagt, also wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das war für Jesus als Mensch keine einfache Sache, ans Kreuz zu gehen, zu sterben, unsere Schuld zu tragen. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was das heißt. Jesus wird Mensch wie wir, einer von uns, damit wir wissen, wie sehr Gott für uns ist, wie sehr er auf unserer Seite steht, damit wir ihn als Gott persönlich kennenlernen können. Johannes schreibt, Jesus wird Mensch, um uns zu zeigen, dass Gott voller Gnade und Wahrheit ist. Das kommt hier zweimal vor, voller Gnade und Wahrheit. Gnade heißt, Gott gönnt dir und mir das Leben. Gott beschenkt dich und mich mit Guten. Gott hilft und gibt gern und Gott ist jemand, der von Herzen Schuld vergibt. Das heißt Gnade für euch und für mich. Und Wahrheit heißt, dass Gott mir sagt, wie es um dich und mich bestellt ist. Dass Gott offen anspricht, was nicht in Ordnung ist und auch was gut ist. Dass Gott ganz offen seine Finger auf die Dinge legt, die dem Leben im Wege stehen und die gar nicht gut laufen. Gnade und Wahrheit. Und Gottes Gnade sorgt dafür, dass diese Wahrheit Gottes für uns eine Wohltat ist. Denn Gottes Wahrheit ist nicht dazu da, um uns fertig zu machen, um uns zu erniedrigen, sondern Gott ist deshalb wahrhaftig, weil er uns aufhelfen will, weil er uns aufrichtet, weil er uns durch seine Gnade treu bleibt. Dass Gott die Wahrheit sagt, ist umgeben von seiner Gnade, die unter allen Umständen uns das Leben gönnt. Habt ihr das gewusst? Habt ihr darüber nachgedacht? Dass Gott die Wahrheit sagt, ist umgeben von seiner Gnade, die unter allen Umständen uns das Leben gönnt. So sagt es das Johannesevangelium. Hier stellt sich Gott in Jesus vor. Voller Gnade hat Gnade und Wahrheit ganz persönlich. Und was ist die Garantie dafür, dass das stimmt? Man kann uns ja viel erzählen, ne? Dass Gott wirklich so ist. Die Garantie dafür ist Jesus selbst. Der Predigttext davon spricht davon, dass Jesus der eingeborene Sohn ist. Da kommen wir wieder auf dieses Wort mit dem Eingeborenen, mit dem Ureinwohner, mit dem Indianer, Fragezeichen. Wir haben eben gesehen, als wir darüber gesprochen haben, ein Ureinwohner, ein Eingeborener ist der, der immer schon gelebt hat, der da immer schon gelebt hat, der da immer schon zu Hause war, der sich auskennt und der genau weiß, was gilt und was nicht, da, wo er zu Hause ist. Jesus ist sozusagen der Ureinwohner, der Eingeborene, der immer schon bei Gott zu Hause ist. Und der weiß, wie das da ist. Der, der Gott selbst ist und der deshalb genau sagen kann, wie Gott ist, wer Gott ist und was da gilt und was bei Gott zählt. Johannes beschreibt das hier ganz plastisch. Jesus ist der, der am Herzen des Vaters ruht. Jesus ist also der, der sozusagen den Herzschlag von Gott kennt, der weiß, was der Vater im Himmel auf seinem Herzen hat, der weiß, wofür das Herz Gottes schlägt, und deshalb lernen wir in Jesus Gott persönlich kennen, und zwar ganz verlässlich kennen. Wer also wissen will, wie ist denn dieser Gott und wie denkt er über mich und was hat er vor, der möge zu Jesus gehen. Der sehe, was Jesus tut, wie Jesus denkt, was er sagt, wie er mit den Menschen umgeht, wie er lebt. Er ist der Einzige, bei dem man verlässlich kennenlernen kann, wer Gott ist und wie Gott ist. Wörtlich steht hier, Jesus ist der, der den Vater auslegt, der sozusagen die einzig zutreffende Interpretation Gottes ist. Wenn also Menschen miteinander diskutieren, so wie die Indianer, lebt eigentlich jenseits von der Erde jemand? Gibt es einen Gott? Wie sieht er aus und was denkt er und was will dieser Gott? Dann kann man ihm immer nur antworten, rede mit Jesus, höre auf Jesus, lerne Jesus kennen. Das ist die Antwort. Die Antwort, die wir den Menschen geben müssen, die da draußen sind und von Jesus nichts wissen. Und die deshalb gegenwärtig auch in unserem Land ein ziemliches Chaos veranstalten. Das ist die Antwort. Er ist gekommen zu uns, damit wir Gott wirklich kennenlernen können. Jesus ist Mensch geworden, ganz irdisch, sterblich, nimmt die Schuld auf sich, damit wir merken, er ist ganz für uns auf unserer Seite, er versteht uns und er bringt eben Gnade und Wahrheit zusammen. Aber er ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden und das ist der Grund unserer himmlischen Hoffnung. Ein letzter Gedanke, darum nennen wir uns auch Christen. Christen sind nicht so allgemein gottgläubig im Sinne von, ja, da oben gibt es irgend so ein höheres Wesen, mehr weiß ich auch nicht. Sondern Christen nennen sich Christen, weil sie an Christus gebunden sind. Hier in Jesus hat sich Gott ein für alle Mal gezeigt Und wenn ich an einen Gott glauben will, dann kann ich ihn nur in Jesus kennenlernen. Nirgendwo anders. Bei Jesus sehe ich, dass Gott überhaupt da ist. Bei ihm sehe ich, wie Gott ist und wer er ist. Und darum kann man Christ werden. Darum kann man an Gott glauben, weil Jesus gekommen ist und wir Gott durch ihn persönlich kennenlernen können. Und dazu sind wir eingeladen. Und dazu sind die eingeladen, denen wir im Alltag begegnen. Genauso wie uns. Da ist kein Unterschied. Wir sind alle eingeladen. Jesus kennenzulernen und dadurch zu entdecken, es gibt einen Gott, der mich persönlich kennt und persönlich liebt. Der herübergekommen ist auf meine Ebene, damit wir uns kennenlernen. Darum geht es, Gott persönlich kennenlernen durch den Sohn. Persönlich durch den Sohn, durch Jesus Christus. Amen.